ARD.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Dr. Magnus Hirschfeld.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zum Atari-Friedhof. Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast. Herzlich willkommen in der ARD-Audiothek zu einer neuen Folge Too Many Tabs, in der mein Freund und Kollege Miguel Robitzky und ich gemeinsam unsere offenen Tabs schließen. Miguel, wir haben ja vor 2 Wochen, war das glaube ich, einen Aufruf gestartet, dass uns Leute gerne politisch korrekte Beleidigungen schicken sollen, weil wir da manchmal so ein bisschen in die Bredouille geraten sind mit Wörtern, die wir benutzt haben.
Ja.
Und da ist einiges gekommen.
Bevor wir die jetzt vorlesen, Caro, muss ich eine kleine Erneuerung hier im Podcast einführen. Und zwar ist es so, dass wir gerade beim Stichwort Beleidigung uns schon auch in unseren Tabs hier und da mal in Rage reden und da auch mal hier und da die ein oder andere Beleidigung gefallen ist. Mhm. Zum Beispiel, wenn wir über mobbende Medienmänner geredet haben, die hier aber anonym bleiben wollen.
Und da rutscht uns schon mal auch raus, dass das ein Blödian ist.
Zum Beispiel, ne? Oder auch mal hier und da ein bisschen drastischer. Mhm. Und jetzt haben wir ab und zu da das Feedback bekommen, dass es ein bisschen zu hart wäre. Aus unterschiedlichen Richtungen haben wir das Feedback bekommen. Ja, wir wollen ja jetzt niemanden unnötig auf den Schlips treten und deswegen haben wir uns gedacht, bevor wir die Beleidigung aussprechen und die dann eventuell irgendwie rausgeschnitten werden müssen oder sonst irgendwas, habe ich hier jetzt einen Knopf auf unserem Aufnahmegerät, wo man drauf drücken kann, da können wir uns selber zensieren. Also wenn wir ein böses Wort sagen wollen,
dann kommt
zum Beispiel so
ARD.
Dann würden wir jetzt quasi so einen ARD-Button drüber machen.
Zur Sicherheit.
Zur Sicherheit. Also wenn wir zum Beispiel sagen, Oliver Pocher, du bist ein doofes
ARD.
So, dann kann man sich das Wort denken.
Funktioniert voll.
Willst du auch mal eine Beleidigung testen?
Willy Wonka, du
ARD.
Genau, sowas. So, jetzt können wir, glaube ich, einfach getrost über die Beleidigung, die eingesendet worden sind, reden.
Teilweise ist, glaube ich, da der Button gar nicht nötig, weil manche, die waren recht harmlos.
Ja, so zu lieb, ne? Also
ja.
So, ich sag mal, so ganz viel war so Dulli, Hans Wurst, Dödel, Eumel, Unhold, Hiopai. Mhm.
Unflat, fand ich ganz nett.
Kasper, Wicht habe ich auch noch.
Viele sind natürlich reingekommen, auch die geläufig sind. Zum Beispiel so eine Arschgeige oder eine Arschkrampe.
Ja.
Das kennt man ja.
Das finde ich auch schon fast zu kreativ. Ich meinte halt wirklich so Sachen, die man im Streit wirklich sagen kann, die trotzdem politisch korrekt sind, aber genauso kicken.
Die Hausgeburt kam erstaunlich gut an in meinen DMs. Da wurde mir auch gespiegelt, ich bin selber eine Hausgeburt, ich habe Hippie-Eltern und fand das großartig. Und eine andere Nachricht, da hat Feline geschrieben, Hausgeburt fiel ja schön, aber ich nenne meinen Bruder gerne Hausgeburt der Hölle. Also ist noch ein bisschen kreativer.
Noch eine Steigerung. Ja. Genau, also Stichwort Kreativität gefiel mir da, muss ich sagen, auch nicht so. Also wenn es zu lustig und zu kreativ ist, dann lacht man darüber ja eher. Und das kann man in so einem echten Streit nicht anwenden. Also so, ich habe zum Beispiel so Dünnbrettbohrer habe ich auch bekommen, Suppenkauer.
Mir hat jemand geschrieben, ich tendiere zum Klappstuhl.
Klappspaten habe ich ja auch stehen. Was ich ganz gut fand, was kreativ ist, trotzdem lustig, du Arm.
Du Arm.
Du Arm.
Ja.
Oder du Kallax, wie das Regal von Ikea. Ist jetzt aber auch nichts, wo ich hier
ARD
drücken würde.
Nee, das stimmt. Auch bei Du Vermieter nicht.
Nee, das ist schon eine heftige Beleidigung, aber das kickt von der Phonetik her nicht so. Was hingegen okay gekickt hat, finde ich, war sowas wie Schmock, Pisser, Arschloch, Jockel.
Heini.
Du Schmutz.
Kotzbrocken.
Flachzange, Wichser. Also solche Sachen, die geläufige Beleidigungen sind und trotzdem irgendwie...
Mhm. Mir hat noch jemand geschrieben, mein 4-Jähriger hat gesagt, die aktuell schlimmste Beleidigung im Kindergarten sei Fettwurst. Und da ist jetzt die Frage, ist das politisch korrekt, weil es bezieht sich ja auf die Wurst und nicht auf mehrgewichtige.
Ja.
Ich würde sagen, nee, also Fettwurst würde ich von abraten.
Aber aus der Kategorie Beleidigung von 4-Jährigen habe ich auch eine bekommen. Und zwar hat einer geschrieben, ich bin mal von einem 4-Jährigen als Würstchen mit Kartoffelsalat beleidigt worden.
Du
Würstchen mit Kartoffelsalat. Das ist so das Schlimmste, was dir dich einfallen.
Ich habe teilweise ganze Abhandlungen bekommen zur ersten Beleidigung in der Bibel durch Gott.
Mhm.
Weil Gott verflucht, glaube ich, alles Vieh und alle Tiere auf dem Felde. Weil ja dann Eva den Apfel gegessen hat.
Okay.
Ach, die Schlange verfluchte. Auf deinem Bauch sollst du gehen und Erde essen dein Leben lang. Na du, Schlange ist ja schon, sagt man ja auch.
Sagt man schon, aber es kickt nicht.
Es
also
kickt
Leute,
nicht
wir
so
müssen
richtig.
Uns ein bisschen zusammenreißen, dass wir schon wirklich diese Wörter, wo man so,
hier wusste
die man so
ich nicht,
wutentbrannt raushauen
kann. Hier wusste ich nicht, was ich fühlen sollte. Milchnase, Eierpfeile, Gichtlatte. Okay, das ist schon voll für
ARD.
Ja.
Ich habe auf jeden Fall auch Nachrichten bekommen, dass schon andere Podcasts auch solche Listen schon erstellt haben. Aber umso besser, das ist ja eine Gemeinschaftsarbeit, also alle müssen mithelfen.
Darf ich noch meine liebste Beleidigung sagen, die reingekommen ist?
Gerne.
Du Sohn Mannheims.
Ja, das ist sehr gut.
Das hat mir sehr gut gefallen.
Ich würde sagen, mit diesem Vibe gehen wir jetzt heute mal an unsere Tabs. Ja, Caro, ich bin gespannt, was du vorbereitet hast und ich hoffe, wir müssen nicht so oft ARD drücken.
Ich bin mir noch nicht sicher, ob es irgendwo angebracht sein wird. Mal gucken. Ich bin letztens zufällig mal wieder auf eine Urban Legend gestoßen und ich fasse es mal so zusammen. Es gibt die Legende, dass Atari, der Computerspielhersteller, in den 80ern ein IT-Computerspiel rausgebracht hat, das so schlecht war, dass sie die Spiele in der Wüste verbuddelt haben. Soweit okay. Erstmal die Legende. Ich gebe dir mal ein bisschen Kontext. Also der Film E.T., der ist ja 82 rausgekommen.
Oh,
das Meisterwerk
von
Steven Spielberg. Ist ein ganz toller Film, einer der erfolgreichsten aller Zeiten.
Ist ein Basic Take, den zu mögen, aber man kann den nicht
alle
mögen.
Lieben E.T.
Alle lieben E.T.
Und um da jetzt im selben Jahr noch richtig abzucashen, so im Weihnachtsgeschäft, sollte Atari innerhalb kürzester Zeit ein Videospiel zum Film rausbringen. Die mussten sich richtig beeilen, damit das noch klappt. Und die hatten insgesamt nur 5 Wochen Zeit. Und das, was Atari sich da in 5 Wochen aus dem Finger programmiert hat, gilt als das schlechteste Computerspiel aller Zeiten. E.T. für die Atari-Konsole 2600, vielleicht auch 2600 oder 2600. Ich kenne mich nicht so richtig aus im Computerspiel-Game der 80er. Ich habe mir mein Let's Play angeguckt auf YouTube. Ich habe gar nichts gecheckt. Und der Typ, der das gespielt hat, glaube ich auch nicht.
One of the bad guys. Let's run. I need to go down. Oops.
Okay.
Not exactly sure what's going on.
Also ich check auch gar nichts. Also es ist ein super verpixeltes Spiel. Es hat keine Dreidimensionalität. Richtige 80er Jahre. Einfach Pixel. Man erkennt nichts, was Sache ist.
Voll. Und erstmal lief das auch noch ganz gut mit dem Spiel. Also es wurde beworben, es wurde mega gehypt, weil der Film ja so ein Riesending war. Das Spiel wurde dann auch 1,5 Millionen Mal verkauft zu Weihnachten. Aber wie das so ist mit schrottigen Weihnachtsgeschenken, spätestens im Januar werden die dann halt wieder umgetauscht. Und die meisten der verkauften Spiele wurden an Atari tatsächlich zurückgeschickt, weil die Leute das Spiel so krass gehasst haben. Es hatte eine so schlechte Qualität, dass Leute es wirklich loswerden wollten. Ich habe in verschiedenen Foren gelesen, dass man das wohl gar nicht zu Ende spielen konnte.
Also es gab einfach kein Ende, keine Story.
Richtiger Crap, genau. Ja. Es war aber so, dass Atari dieses Spiel in rauen Mengen produziert hat. Die hatten 5 Millionen Spiele auf Halde.
Ja klar, die dachten, es ist ein erfolgreicher Film, Weihnachtsgeschäft. Dann muss
let's go.
Ja.
Ja, aber sind auf dem größten Teil dann sitzen geblieben. Es war wirklich ein totaler Flop. Und das E.T.-Spiel war zu dem Zeitpunkt eine von mehreren Fehlentscheidungen, die Atari in dieser Zeit getroffen hat. Zum Beispiel haben sie auch eine viel zu hohe Zahl an Pac-Man-Spielen produziert. Viel mehr, als es Atari-Konsolen gab, glaube ich. Und hat sich auch ganz okay verkauft. Es hat sich nicht gerechnet am Ende. Am Ende hat Atari 563 Millionen Dollar Verlust gemacht. Und das war auch der Beginn von Ataris Untergang.
Scheiße.
Es gab 83 in den USA eine Krise in der Spieleindustrie und Atari, eigentlich Weltmarktführer, eigentlich richtig big, leidet unter der Krise, muss super viele Spiele super billig auf den Markt werfen und es geht quasi zu Ende mit Atari, dem großen Riesen in der Entertainment-Industrie. Und plötzlich gibt es ein Gerücht. Atari soll angeblich 3,5 Millionen Spiele in der Wüste in New Mexico vergraben haben. Darunter auch Millionen Kopien von E.T.
Okay.
Das war so ein brancheninternes Gerücht, aber ich kann mir auch total vorstellen, wie das so das ultimative Schulhofgerücht war. So eine richtige Schulhof-Urban-Legend. Habt ihr gehört, in der Wüste liegen 1000 E.T.-Spiele.
In der Wüste.
Millionen Trillionen.
Wir müssen da hin und wir müssen die ausbuddeln.
Genau. Und es gibt halt super viele Leute, die in Foren diskutieren über Jahrzehnte. Es ist ein Rätsel den Leuten, die sich dafür interessieren. Ist das wirklich passiert? Wenn ja, wo sind die Spiele? Wo liegt E.T. verbuddelt? Und dieses Gerücht kommt auch nicht aus dem Nichts. Der Anhaltspunkt war nämlich ein New York Times Artikel vom September 83. Da schreibt die New York Times, Atari hat 14 LKW-Ladungen mit ausrangierten Spielekassetten und anderen Computer-Stuff auf der städtischen Mülldeponie in Alamogordo in New Mexico Alamo Gordo abgeladen. Sehr guter Satz fand ich da. Da das Videospielgeschäft schlecht läuft, werfen einige Hersteller ihre überschüssigen Spielekassetten zu niedrigen Preisen auf den Markt. Jetzt geht Atari Inc., der führende Videospielhersteller, beim Dumping noch einen Schritt weiter.
Nein.
Ja. Und laut Artikel haben dann Wachleute, ReporterInnen, ZuschauerInnen von dem Bereich ferngehalten, weil die halt alle dahin wollten, als dann diese LKW-Ladung da reingeschüttet wurden. Es wurde dann wohl einen Tag später Beton über diese ganzen abgeladenen Spiele begossen. Also richtig versiegelt und ciao.
In
Wir wollen
der
damit
Wüste.
Nichts mehr zu tun haben. In der Wüste, auf so einer Müllkippe im Nirgendwo.
Damit keiner diese E.T.-Spiele findet, damit E.T. nie mehr nach Hause kann.
Dann wurde noch berichtet von verschiedenen Nachrichtenseiten, dass Leute das beobachtet haben, haben gesagt, sie hätten E.T. gesehen, sie hätten Pac-Man, Miss Pac-Man gesehen, sie hätten Konsolen gesehen, alles Mögliche. Da waren Kinder, die haben da angefangen zu wühlen, um irgendwas da auszugraben, weil es natürlich super, wie spannend ist das, verbuddelte Videospielkassetten. Es war halt the biggest thing, diese verpixelten Kassetten, das war halt der Shit.
Ja.
Also 14 Lastwagenladungen angeblich mitten in der Wüste. Die genaue Stelle ist nicht bekannt, aber irgendwie hat sich diese Geschichte, obwohl es Artikel gab, nicht als Wahrheit durchgesetzt, sondern wurde wie so eine Urban Legend, Mundpropagandaartig
immer wieder erzählt.
Weitererzählt.
Und man weiß nicht genau, was davon jetzt wirklich stimmt.
Genau, es gibt ja diese Internetseite Snopes.com, über die haben wir auch schon mal geredet, die immer so Hoaxes und Falschmeldungen untersucht und auch die hat gesagt, Legend. Es ist eine Legende, es ist nicht wahr. Was auch an der Gegend liegen könnte, wo das Ganze angeblich passiert ist, die Wüste von New Mexico. Es ist ja auch die Gegend, wo zum Beispiel Oppenheimer die erste Atombombe gezündet hat. Mhm. Und da liegt der Weltraumaffe Ham begraben. Außerdem ist dort auch der angebliche UFO-Landeplatz bei Roswell. Also angeblich ist da 47 Mal ein UFO gelandet.
Und die Arche Noah und der Glitzer findet man da auch.
Ja, genau. Also alles in allem ein irgendwie spacig aufgeladener Ort. Und da passt E.T. ja auch gut hin. Also irgendwie lebt dieser Mythos von ganz alleine vor sich hin. Und man weiß nicht genau, was stimmt denn jetzt. Es hält sich über Jahrzehnte. Und diese Zahl der verbuddelten Spiele schwankt auch je nach Artikel. Ich habe manchmal mehrere Millionen gelesen. Und das muss ja eigentlich auch die Zahl sein, auf der Atari damals sitzen geblieben ist. So ganz genau weiß man es nicht. Es ist irgendwie viel Gras drüber gewachsen und Beton offensichtlich. Bis 2014. Da haben sich nämlich zwei Filmemacher, Jonathan Chin und Mike Burns, zusammengetan, um diesen Schatz zu finden, um diese Spiele endlich auszugraben. Zu einer richtigen Passion haben die sich da reingegrindet und haben einen Dokumentarfilm darüber gedreht namens Dumping the Alien. Und sie erzählen in dem Film neben diesem ganzen Atari-Niedergang und diesem E.T.-Spiel wirklich einen richtigen Deep Dive. Sie sprechen mit Leuten von der Mülldeponie und es ist wie bei einer Schatzsuche, versuchen sie den Atari-Friedhof zu finden.
Das Foto ist aus der El Paso Times, vom Tag, als es passiert ist. Wir haben versucht herauszufinden, ob diese Reporterin das Foto aufgenommen hat. Dann hätte sie in diesem Bereich stehen müssen. Das sind die beiden Parzellen, auf die wir uns festgelegt haben.
Also es ist wirklich wie so eine Archäologenarbeit, mit der die da rangehen und vergleichen Pläne und Fotoaufnahmen. Und es scheint dann auch irgendwie eine gefährliche Unternehmung zu sein.
Niemand hat genaue Aufzeichnungen, wo was vergraben ist. Wir reden hier möglicherweise von mit Quecksilber verseuchten Schweinen, Malathion, DDT und Blei oder Schwermetall in den Modulen. Ich will nicht in der Nähe sein, wenn das versiegelte Schweinegrab geöffnet wird und Quecksilbergas austritt.
Das versiegelte Schweinegrab. Was ist das für ein Wort?
Also
da muss man auf jeden Fall so machen.
Du Quecksilber. Ja. Anscheinend sind jetzt auch noch Quecksilberschweine im Game. Wenn die Umweltbehörde jetzt sagt nein, dann stirbt die ganze Mission. Sie bleiben aber dran und schaffen es, dieses Spielemassengrab wirklich aufzustöbern. Eine Müllkippe irgendwo in der Wüste bei Alamo Gordo. Und sie wissen irgendwie ganz genau, wo sie graben müssen, bekommen die Bewilligung von der Stadt. Und was ich auch krass finde, ist, wie sicher sie sich sind. Wir hoffen, dass möglichst viele kommen und es ein Happening wird.
Hä?
Ein Woodstock für das digitale Zeitalter. Ich finde das irgendwie süß. Also die bekommen irgendwie Anrufe aus Japan, Südafrika, Irland, von der ganzen Welt, von Leuten, die einfach dabei sein wollen, wenn dieser Friedhof ausgehoben wird. Und es sollte eigentlich eine Geheimmission sein, aber es ist dann wieder durchgesickert durch irgendwelche Zeitungsartikel, dass diese Filmemacher im Gespräch sind mit der Stadt. Und dieses Gerücht hat sich einfach so schnell wieder verbreitet, dass dann einfach hunderte Leute gekommen sind.
Mhm.
um diesen Friedhof auszuheben. Und sie finden die Spiele wirklich, als es eine Urban Legend, die einfach wahr ist. Ich stelle mir das so gruselig vor, wie der tausendmal E.T. aus dem Boden dir entgegenguckt, mitten in so einer Wüste. Und sie konnten mehr als 1300 Exemplare am Ende bergen.
Wirklich?
Und Atari hatte das irgendwie jahrzehntelang geleugnet, dass es wahr ist. Aber jetzt, wo sie dann den Beweis ausgebuddelt haben, ja gut, okay, ja. Wir haben damals 728.000 E.T.-Spiele vergraben.
Guck mal, da haben Leute so viel Zeit investiert, um das auszubuddeln. Man hätte in der Zeit auch einen echten Schatz finden können.
Ja.
Wie viel wert sind diese Spiele?
Weißt du, wie viel das denn 80s-Kids wert ist? Also stehen wirklich Leute da rum. Das sind die krassesten Nerds. Die stehen da drum und die haben so ein Pathos, wenn da irgendwas ausgebuddelt wird. Und die feiern es wirklich komplett.
Naja gut, wir haben ja ein Herz für Nerds.
Wir haben etwas gefunden. Die Archäologen haben bestätigt, dass es von 1983 ist. Es ist E.T. das Videospiel. Unbeschädigt in der Verpackung.
Da ist es!
Also sie rasten komplett aus.
Ja, ja. Wie wenn Tutanchamun ausgebuddelt wird. So vergleichbar wirklich. Und dann haben sie einfach 1300 Mal das wohl schlechteste Computerspiel aller Zeiten ausgebuddelt. Und irgendwie war einfach so ein Haufen Nerds mitten in der Wüste, die den besten Tag aller Zeiten hatten. Und super viele Leute, die es einfach gar nicht nachvollziehen konnten. Also so Leute von der Stadt zum Beispiel, die waren so, hä, what the fuck passiert hier gerade in unserem Kaff? So einer meinte, any exposure is good exposure. Also so, ja, Hauptsache es passiert was. Vielleicht kriegen wir dadurch irgendwie, ist hier mal Traffic, kommen hier mal Leute hin. Und ein anderes Zitat, I don't understand what the fuss is all about, but we welcome it.
Ist also doch ganz niedlich eigentlich letzten Endes.
Total, sie waren irgendwie froh, dass was los war. Was mir nur aufgefallen ist in dieser Doku und was auch die Auflösung war dann am Ende, sie versuchen die ganze Zeit mit allen Mitteln den guten Ruf wiederherzustellen von diesem E.T.-Spiel. Das ist nicht das schlechteste Spiel aller Zeiten, das ist nur damit verbunden, weil Atari ist ja eh untergegangen und die haben das nur verbuddelt, weil sie halt die Lager räumen mussten, pipapo, was auch immer. Auf jeden Fall finde ich es eine krasse Sache. Und heute sind die Spiele natürlich mega wertvoll. Also sie wurden versteigert und stehen in irgendwelchen Museen. Und man muss ja sagen, es sind nur 1300 ausgebuddelt worden von wahrscheinlich Hunderttausenden, Millionen. Wo ist der Rest?
Da gibt es noch ein bisschen. Da liegt noch ein bisschen was begraben.
Da liegt noch ein bisschen was. Und das werden wir vielleicht nie erfahren oder in weiteren Nerd-Dokus, die ich wirklich mega fand. Das ist eine Riesenempfehlung, die verlinke ich auch nochmal. Ja, und damit schließe ich jetzt meine Atari-Tabs. Miguel, was hast du dabei?
Ja, wir sind ja eigentlich in erster Linie ein Unterhaltungspodcast, der sich mit skurrilen Geschichten beschäftigt, die wir so im Internet finden. Die sollen ja eigentlich in den allermeisten Fällen eher so heiter sein und unterhalten und so. Aber natürlich ist es auch so, dass das Weltgeschehen, was da draußen so
tobt. Es ist so,
tobt,
dass wir manchmal die goldene Sonne ansprechen müssen.
Genau, also müssen wir mal harte Worte finden, zum Beispiel über die goldene Sonne oder ganz andere Themen. Also natürlich fährt jetzt das Weltgeschehen auch nicht so ganz spurlos an uns vorbei. Und wir wissen ja alle, dass es gerade in der Welt da draußen ein bisschen düster aussieht. Ne? Unterschiedliche Bedrohungen brodeln sich so zusammen. Und eine dieser Bedrohungen ist der Anlass für meine Tabs heute. Und zwar ist es so, muss ich ehrlich sagen, dass ich noch nicht ganz über die Landtagswahlergebnisse aus Hessen und Bayern hinweg bin, die vor zwei Wochen waren. Das fand ich dann doch recht erschreckend. Jetzt nicht mega überraschend, aber dann doch recht erschreckend. Also die AfD in Hessen ist zweitstärkste Kraft geworden, in Bayern drittstärkste Kraft.
Das war krass.
Also das hittet irgendwie dann doch nochmal rein. Also natürlich ist es so ein Unheil, was sich schon spätestens seitdem die AfD im Bundestag ist, sich so langsam da so anbrodelt. Aber wie diese Lawine irgendwie trotzdem immer weiter fährt, ist dann doch immer wieder hittet es rein.
Wir schalten jetzt für eine Wählerwanderung-Analyse zu Jörg Schönborn.
Ja, ich will ja jetzt auch gar nicht so groß hier jetzt irgendwie große Wahlanalyse machen und so. Aber wenn man sich diese Statistiken anguckt, beschäftigt es einen einfach so. Also gerade die jungen Menschen, das verstehe ich auch immer weniger. Also dass bei den 18 bis 24-Jährigen, die AfD in Hessen auf 18% kam.
Das ist ein richtiges Scheißgefühl.
Es ist ein richtiges Scheißgefühl und es ist auch so für die Letzten, die noch irgendwie dachten, dass jetzt irgendwelche faschistischen Ideologien so ein Generationskonflikt seien oder so. Also das Märchen ist jetzt auch vorbei. Es gibt auch andere Studien, die Mitte-Studie vor ein paar Wochen hat das eben auch bestätigt und so weiter. Und irgendwie hat man das Gefühl, dass die Stimmung langsam, aber sicher so ein bisschen unsicher wird. Und das deckt sich zum Beispiel auch mit der Einschätzung von Harpe Kerkeling, den ich vor ein paar Monaten bei Maybrit Illner gesehen habe, der auch zu dem Thema gesprochen hat.
Die Atmosphäre ist deutlich homophober geworden, ja. Und dementsprechend haben wir uns dafür entschieden, Berlin schweren Herzens zu verlassen und nach Köln zurückzugehen. was wir auch bisher nicht bereut haben. Ich habe aber manchmal das Gefühl, ich bin kein Historiker, aber dass wir in einer ähnlichen Zeit leben, doch wie in der Weimarer Republik. Auch da gab es doch diesen Fortschritt. Es gab Magnus Hirschfeld. Es war kein Problem, Transgender zu sein. Es gab erste Geschlechtsumwandlung. Alles das war völlig unproblematisch Anfang der 20er Jahre. Es gab sogar die Idee für ein Verpartnerungsgesetz. Auch das gab es schon in der Weimarer Republik. Sind wir in so einer ähnlichen Situation? Das frage ich mich manchmal. Mir kommt es so vor, als wären wir am Vorabend von etwas, was ich jetzt nicht dringend erleben möchte.
Erstmal willkommen in Köln, Happe-Kerkeling.
Ja, wirklich. Wir sind froh, dass du wieder da bist. Aber es ist natürlich so, dass Happe Kerkeling diese Stimmungsveränderung irgendwie wahrnimmt und das auch so formuliert aus seiner persönlichen Situation. Und als ich dieses Statement gehört habe, bin ich aufgeschreckt, weil ich schon länger Tabs zu einer Person aufhabe, die Happe Kerkeling hier erwähnt, nämlich Dr. Magnus Hirschfeld. Hast du von dem schon mal was gehört?
Es klingelt. Ich glaube, wir haben da mal irgendwie vor einiger Zeit drüber geredet.
Es kann sein, dass ich dir schon mal davon erzählt habe. Ich habe da wirklich jetzt schon seit einem Jahr oder so, lese ich mich in die Geschichte von Magnus Hirschfeld ein. Das ist ein Sexualwissenschaftler, der vor allem tätig war in den 20er Jahren. Und an seiner Geschichte kann man ganz gut absehen, wie schnell sowas vorbei sein kann mit progressiven Kräften, wenn die Falschen ans Steuerrad kommen und da irgendwie übernehmen. Magnus Hirschfeld hat von 1886 bis 1935 gelebt und hatte, wie gesagt, seine große Zeit in den 20er Jahren der Weimarer Republik. Und wir alle wissen, was danach passiert ist in Deutschland. Und es ist eben so, dass er als Sexualwissenschaftler vor dem Krieg unglaublich viel Forschungsarbeit und Aktivismus geleistet hat für das, was wir heute LGBTQI-Plus-Community nennen. Die Begriffe gab es damals natürlich noch nicht. Es gibt einen sehr interessanten Biografiefilm über ihn von Rosa von Braunheim, der heißt Einstein des Sex. Und, das und der Einstein des Sex, das beruht tatsächlich auf einer eigenen Aussage von ihm. Er wurde nämlich mal von einem Journalisten gefragt, also Magnus Hirschfeld wurde vom Journalisten gefragt, ob er es denn möge, wenn man ihn als Einstein des Sex bezeichnen würde, woraufhin er sagte, nee, er würde es bevorzugen, wenn Einstein als der Hirschfeld der Physik benannt werden würde. Aber man kann an dieser Bezeichnung ganz gut absehen, dass er halt extreme Pioniersarbeit geleistet hat.
Sehr progressiv.
Sehr progressiv, revolutionäre Thesen gemacht hat, geforscht und so weiter. Und in dem Film von Rosa von Braunheim kann man die Lebensgeschichte von Hirschfeld ganz gut nachvollziehen, der eben nicht nur homosexuell war, sondern auch jüdisch, was natürlich dazu führte, dass er zum doppelten Feindbild wurde für die Nazis. Und das Interessante ist eben, dass er 1919 schon das erste Institut für Sexualwissenschaften gegründet hat, und zwar in Berlin. Also Deutschland war da wirklich Vorreiter durch Magnus Hirschfeld in ganz Europa und weltweit, was so Forschung an Geschlechtern angeht, statistische Erhebungen über Homosexualität, Bisexualität, Transgeschlechtlichkeit und so weiter und so fort. Er hat versucht, wissenschaftliche Erklärungen zu finden und hat auch in seinem Institut Transmenschen angestellt, einfach nur damit die so einen safen Space haben zum Überleben, weil die woanders eben nicht untergekommen sind, und wurde damit eben als so ein Mitbegründer der weltweit ersten Emanzipationsbewegung der Homosexuellen mit seinem Institut mitten in Berlin.
Das war jetzt in welchem Jahr?
1919 hat er dieses Institut gegründet und seine ganze Arbeit hat schon so ein bisschen davor angefangen. Der Hauptteil war dann in den 20er Jahren. Hat er dann eben auch so Verbindungen zu Politikern gepflegt, tatsächlich um diesen Paragraphen 175 abzuschaffen. Das war so sein Hauptanliegen, dieser homosexuellen Paragraphen, genau, der dann erst in den 90er Jahren abgeschafft wurde. Also der Paragraph, der die Liebe zwischen homosexuellen Männern verboten hat. Die Frauen waren damals ausgeschlossen von diesem Gesetz. Und er hat sich damit eben halt so einen Namen gemacht, dass er von konservativen Kreisen so verhasst wurde, dass die so weirde Satire-Songs über den geschrieben haben.
Herr Dr. Magnus Hirschfeld ist ein Sachverständiger, ja, dieser Herr ist in Berlin jetzt riesig populär. Herr Hirschfeld hat, das gebe ich zu, in manchen Punkten recht, sie doch mir scheint beinahe, er glaubt, die ganze Welt sei schlecht.
Aha. Es sind so die ähnlichen Mechanismen wie heute. Also wenn man so Aufklärungsarbeit leistet, dann kommen sofort so konservative
Kreise.
Ja, genau, so. Magnus Hirschfeld war ein super wokey.
Magnus Hirschfeld, Gender-Gaga.
Genau, der ist so ein TikToker, der uns irgendwie die konservativen Kolumnisten verrückt machen will. Und das halt alles mitten in den 20er Jahren in Berlin, die ja sowieso so ein Gay-Paradise waren. Also totale Aufbruchsstimmung. Es gab die ersten queeren Magazine und Clubs und so weiter. Da habe ich auch so eine Audio-Doku drüber gehört, die das sehr schön beschreibt.
Die Reichshauptstadt präsentiert sich verrucht, enthemmt und sexuell aufgeladen. Die Rezession treibt viele in die Elendsprostitution. Sogenannte Strichjungen bieten sich ebenso an wie Frauen jedweden Alters, ja sogar Schwangere. Nachtlokale locken Heterosexuelle, Schwule und Lesben gleichermaßen an. Transsexuelle und Transvestiten sind keine Seltenheit. Clubs und Netzwerke bilden sich. Rund 100.000 Berliner, so schätzt Hirschfeld damals, sind homosexuell.
Ja, und dann kamen die Nazis. Und die Nazis waren keine Allies, kann man sagen.
Genau, die Nazis waren jetzt nicht gerade Allies.
Die Alliierten waren Allies. Weiß ich nicht. Nicht alle.
Genau, die Nazis waren keine Allies. Nämlich sobald die Nazis an der Macht waren, sah das Leben für Hirschfeld ganz anders aus. Die Clubs wurden alle geschlossen, in denen er sich rumgetrieben hat. Die NSDAP hetzte gegen das Institut von Hirschfeld. Das ging so weit, dass dann so Sportstudenten unter Sieg Heil rufen, das Ganze geplündert haben und die gesamten wissenschaftlichen Arbeiten verbrannt haben. Also sie haben quasi jahrelange Forschungsarbeit einfach vernichtet. So, und das ist natürlich sowas, wo man so denkt, ja okay, vielleicht wären wir heute sogar schon weiter, wenn nicht damals die Nazis das Ganze blockiert hätten und diese Arbeit dann nicht mehr möglich gemacht hätten. So. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall so, dass man dieser Geschichte ganz gut absehen kann, das, was Harpe Kerkeling eben auch erwähnt, dass eben nur, weil gerade mal ein paar Jahre progressive Stimmung waren, ich sag mal so, das haben wir auch ähnlich mit Ehe für alle, Selbstbestimmungsgesetz, solche Sachen, das sind alles Sachen, die natürlich passieren können, die aber trotzdem von konservativen, reaktionären Kräften wieder rückgängig gemacht werden
können. Die
eigentlich
selbstverständlich erscheinen, aber in dem Moment, wo es einem genommen wird, weiß man erst seine Freiheit so krass zu schätzen.
Genau. Und das finde ich nämlich das Krasse an dieser Geschichte und deswegen wollte ich die hier mal ausführlich besprechen, weil ich die dann doch immer eine ganz gute Erinnerung finde daran, dass man das eben jeden Tag wieder verteidigen und erkämpfen muss.
Das heißt, diese ganzen Erkenntnisse, die ganze Forschungsarbeit von Magnus Hirschfeld, die lag quasi da und ist dann irgendwann wieder entdeckt worden?
Naja, die war eben vernichtet. Also es gibt ganz, ganz viel, was heute nicht mehr
rekonstruierbar ist. Also gab es jetzt nichts, was man irgendwie gerettet werden konnte.
Genau. Es ist auf jeden Fall so, dass Hirschfeld vor den Nazis geflohen ist, nachdem er diese ganze Arbeit gemacht hat. Habe ich erzählt, dass er die erste Geschlechtsangleichung gemacht hat? Nein. Ne?
Ach, was? Wirklich?
Ja, ohne Shit. Also er hat quasi wirklich einfach die erste Geschlechtsangleichung in Berlin mitgemacht und hat weitere umoperiert. Also das war eben Teil seiner Forschungsarbeit.
Was wahrscheinlich damals auch eine krasse Risikooperation noch war, oder?
Wenn's total. Es war die komplette Versuchwelt. So. Ja. Also die wussten nicht so richtig, was sie da tun.
Und es war weltweit die erste oder in Deutschland die erste?
Es war weltweit die erste. Ach, auch krass. Daran kann man abschätzen, dass das eben alles keine neuen Themen sind, die hier gerade immer mal wieder so besprochen werden, sondern dass es das schon immer gab und es schon immer so war, dass konservative Kräfte versucht haben, das zu unterbinden.
Wir können wahrscheinlich schon viel weiter sein, wenn da nicht ein paar Nazis dazwischen gegrätscht hätten und das alles kaputt gemacht hätten.
Genau. Also Hirschfeld floh dann vor den Nazis und kam auch nie wieder zurück, sondern lebte dann in der polyamorösen Dreierbeziehung in der Schweiz und Frankreich. Mhm. Und seine ganze Arbeit war kaputt und ist größtenteils einfach nicht mehr wiederherstellbar. So, und deswegen müssen wir uns ab und zu mal auch mit solchen ernsteren Themen beschäftigen hier, damit wir sowas alles nicht wieder vergessen.
Vielen Dank für den Exkurs.
Ja.
Wir freuen uns auf eure Rabbit Holes, die uns natürlich immer gerne einschicken könnt. Wenn ihr Tabs offen habt, dann schickt ihr uns doch an unsere Mailadresse. Miguel, bitte.
toomanytabs@ndr.de.
Vielen Dank. Oder ihr folgt uns einfach rein bei Social Media und schreibt uns da. Zum Beispiel bei Blue Sky, bei ehemals Twitter oder bei Instagram. Da heißt du @miguelrosa und ich heiße @caroworps. Wir freuen uns, von euch zu lesen und zu hören.
Schickt
und
uns ein paar weitere Beleidigungen.
Immer gerne her damit. Und ich würde sagen, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Cross-Promo. NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo. Heute empfehlen wir euch mal wieder den Podcast Flexikon, der Podcast, der euch die Welt erklärt. Da unterhalten sich Steffi Banowski und Anne Radatz zum Beispiel darüber, was Männlichkeit 2023 bedeutet oder wie man Liebeskummer los wird oder was hilft, wenn man Angst vorm Arztbesuch hat.
Flexikon findet ihr in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
Cross-Promo Ende.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Kira Drössler und Anne-Mareike Teschner. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many